Hallo und herzlich willkommen bei der Doula-Podcast. Von mir, Doula Anita, Geburtsbegleitung aus Leidenschaft. Ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast bzw. wieder dabei bist. Mein Name ist Anita, ich bin 28 Jahre alt, Mama von 2 Kindern und Doula in Ausbildung beim Verein Doulas in Deutschland e.V. Du findest mich abgesehen von meinem Podcast hier auch auf Instagram und auf Facebook unter Doula Anita. Heute möchte ich dir von meiner Schwangerschaft und Geburt meines ersten Kindes erzählen. Ich möchte dich vorwarnen, dieser Geburtsbericht beinhaltet Komplikationen sowohl in der Schwangerschaft als auch Gewalt unter der Geburt. Also wenn du eher ängstlich und unsicher bist, dann solltest du dir diese Episode vielleicht nicht anhören. Ich werde dir hier alles erzählen, ganz ehrlich, so wie ich es empfunden habe. Ich kann das natürlich jetzt nicht objektiv betrachten, sondern nur so, wie ich es eben wahrgenommen habe. Und es gibt eben einige Dinge, die bei meiner ersten Geburt nicht ganz so gelaufen sind, wie sie laufen müssen. Also zuerst einmal, die Schwangerschaft verlief bis zur 31. Woche ganz komplikationslos. Wir haben in der 14. Woche die Nackenfaltenmessung gemacht, aber auch da war alles unauffällig. Und in der 20. Woche haben wir erfahren, dass es ein kleiner Junge wird. Wir haben uns total darauf gefreut. Seinen Namen hatten wir schon wirklich viele, viele Jahre, noch bevor überhaupt Kinder im Raum standen, festgelegt, wie er denn heißen wird, unser erstes Kind, wenn es ein Junge wird. Und ja, es verlief alles wunderbar. Ich hatte ein paar Übungswehen zwischendrin. Ich habe die Bewegungen gemerkt, Schluck auf. Aber ansonsten, es gab keine Komplikationen. Die Plazenta lag an der Hinterwand. Es war alles unauffällig. Dann sollte ich in der 31. Woche zum dritten Ultraschall zu meinem Frauenarzt gehen. Und der hat das immer so gemacht, dass er zuerst vaginal den Gebärmutterhals abgetastet hat und danach gibt es immer den Ultraschall. Und ich war schon ganz aufgeregt, weil ich schon so lange wieder keinen Ultraschall mehr hatte und ich wollte ihn meinen Sohn unbedingt wiedersehen. Und dann hat er eben mich vaginal untersucht, abgetastet und war dann ziemlich erschrocken und beunruhigt und meinte dann, es fühlt sich nicht alles so richtig an. Er möchte nochmal einen vaginalen Ultraschall machen, um das Ganze abzuklären. Und dann war ich schon so ein bisschen nervös, aber habe mir jetzt noch nichts Schlimmes bei gedacht. Und ja, der vaginale Ultraschall hat dann ergeben, dass ich nur noch einen Gebärmutterhals von 1,56, also knapp 1,5 Zentimeter habe, anstatt den 3 bis 4, die man da so haben sollte. Und ja, auf die Ultraschalluntersuchung hat er dann erstmal verzichtet und meinte, ich soll schnell nach Hause, ich soll Magnesium nehmen und nur noch liegen. Nur zum Pipi machen und duschen darf ich aufstehen, ansonsten nur liegen. Mein Mann sollte mir Essen und Trinken bringen und ich durfte nichts anderes machen. Das war an einem Montag, diese Untersuchung. Genau, am Donnerstag derselben Woche hatte ich dann nochmal Kontrolle und war schon ganz zuversichtlich und gespannt, was jetzt da der Wert wohl sein würde, weil ich wirklich ganz, ganz brav gelegen bin und mich geschont habe und wirklich nichts gemacht habe. Und ich war schon ganz gespannt, eben ob sich dieser Gebärmutterhals verlängert hätte. Das hat er allerdings nicht. Er war nur noch bei 1,49, also ja, nicht viel verkürzt, aber definitiv trotzdem verkürzt. Und ja, war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass das Liegen nichts gebracht hat. Und das Frühgeburtsrisiko war natürlich massiv erhöht in der 31. Woche. Und dann habe ich auch direkt die erste von 2 Lungenreifespritzen bekommen dort. Und genau, das Ergebnis, es wurde noch bei der ersten Untersuchung ein Abstrich gemacht und das Ergebnis lag vor. Ich hatte eine Staphylokokkeninfektion, die das Ganze wohl verursacht hat, diese Gebärmutterhalsverkürzung. Und deswegen musste ich dann für 10 Tage Antibiotikum nehmen. Das war auch mein erstes Antibiotikum überhaupt, was ich irgendwie mal nehmen musste. Ja, und in der 32. Woche dann an einem Dienstag, also der nächste darauffolgende Dienstag, hatte ich wieder die Kontrolle beim Arzt und da war mein Gebärmutterhals nur noch bei 1,35 cm, also wieder verkürzt und das, obwohl ich gelegen bin und das war dann meinem Arzt zu heikel, sodass ich dann in die Klinik verwiesen wurde zur stationären Aufnahme, weil er einfach gesagt hat, das Risiko kann er nicht mehr tragen. Dort wurde ich dann auch nochmal untersucht, also ich bin direkt hin nach meinem Frauenarzt, wurde ich dort auch nochmal untersucht und es wurde auch ein Fibronektin-Test gemacht, das ist so ein Eiweißtest. Damit kann man ziemlich sicher aussagen, ob das Kind innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage geboren wird. Weil bevor so eine Fruchtblase platzt zum Beispiel, lösen sich spezielle so Eiweißkleber, genau kann ich das jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur mein Laienwissen. Und das kann man wohl nachweisen. Und dieser Test war aber bei mir negativ. Also mein Baby sollte nicht in den nächsten 10 bis 14 Tagen geboren werden, laut diesem Test. Ja, ich hatte dann mittlerweile auch schon die zweite Lungenreifespritze bekommen. Und im Krankenhaus wurde er dann auch nochmal vermessen und geschätzt. Und da war er bei ungefähr knapp 42 Zentimeter, nicht ganz. Und 1600 Gramm wurde er geschätzt. Genau, dort lag ich dann auch nur im Bett und wurde auch mit dem Rollstuhl für CTGs abgeholt. Und am Donnerstag wurde ich dann wieder entlassen, weil mein Gebärmutterhals die letzten Untersuchungen stabil bei 1,2 cm lag. Er war zwar wieder ein wenig verkürzt, aber es hatte sich dann eingependelt und war stabil. Und auch die Infektion war abgeklungen. Ich habe auch dann zusätzlich noch Progesteron bekommen, was ich mir vaginal einführen sollte. Genau, und am Freitag drauf war ich dann nochmal zur Kontrolle bei meinem Frauenarzt. Dort wurde er dann auch wieder auf 1772 Gramm und ein bisschen über 42 Zentimeter geschätzt. Der Gebärmutterhals allerdings war dann bei 1,1 und mit Trichterbildung. Also ich sollte mich weiterhin total schonen und nur im Bett liegen. Ja. Dann in der 33. Woche hatte ich wieder am Montag, also ich musste wirklich alle 2 bis 3 Tage zur Kontrolle Untersuchung und ich hatte wirklich damit gerechnet, dass mein Gebärmutterhals mittlerweile unter einem Zentimeter liegt und die Überraschung war aber tatsächlich, dass er sich wieder ein Stück weit verlängert hatte und ich war bei 1,52 Zentimetern. Also es wurde ein bisschen besser. Aber ich sollte mich immer noch natürlich schonen, nur für Toilette und Duschen aufstehen und ansonsten nichts. Und das habe ich auch wirklich gemacht. Ich habe nicht einmal gesessen irgendwie. Ja, genau. Und dann habe ich mir während diesem ganzen Liegen selbst das Häkeln beigebracht. So by the way, ist eine gute Idee, dass man nicht vor Langeweile stirbt. Netflix und Co. waren schon ausgeguckt, war schon fertig. Und ja, ich habe weiterhin mein Magnesium genommen. Und dann sollte ich in einer Woche nochmal zur Kontrolle kommen. Ja, die Woche drauf, in der 34. Woche, hatte ich am Montag direkt wieder einen Termin und der verlief jetzt nicht mehr ganz so, wie erhofft. Also wir waren ja alle total euphorisch, dass sich der Gebärmutterhals verlängert hatte. Ja, und da hatte er dann zuerst 0,78 cm gemessen, aber da hatte er irgendwie gesagt, nee, das kann doch nicht sein und habe dann nochmal gemessen, noch mehrmals gemessen und aus einem anderen Winkel auch und er lag tatsächlich bei 1,28 cm. Also er hatte sich zwar wieder ein bisschen verkürzt, aber Gott sei Dank nicht ganz so viel, wie der Arzt zuerst gemessen hatte. Ja, da haben wir uns dann vorgenommen, dass wir noch eine Woche mindestens schaffen auf jeden Fall, dass man über der 34 plus 0 ist, weil davor würde man die Geburt aufhalten und danach würde man es einfach drauf ankommen lassen. Ja, und dann in der 33. Woche am Montag in der 35. Woche hatte ich dann wieder Kontrolle und ich habe aber dann in der 34. Woche auch immer wieder so ein paar Wehen gemerkt gehabt und deswegen war ich mir sicher, dass bei diesem Termin in der 35. Woche der Gebärmutterhals wieder ein bisschen verkürzt sein wird, weil ich das eben so ein paar Wehen gemerkt hatte und ich hatte recht, der Gebärmutterhals lag dann bei 0,9 cm und ja, theoretisch hätte er ab da kommen können. Die Geburt wurde nicht mehr aufgehalten und es hieß dann wieder, wir sehen uns in einer Woche. Mal sehen, wie es weitergeht. Genau, und dann an einem Dienstagabend, also in derselben Woche, Montag war ich noch beim Frauenarzt und Dienstagabend lag ich abends noch im Bett, das weiß ich noch. Und ich habe auf einmal ganz viel Ausfluss verloren, was aber jetzt auch nicht unbedingt ungewöhnlich war. Also ich hatte immer mal wieder ganz viel Ausfluss und dann war es wieder weg. Und das war eben zu diesem Zeitpunkt auch. Ich hatte ganz viel Ausfluss und war dann unsicher, weil es irgendwie, ja, für Fruchtwasser war es mir zu wenig, aber für Ausfluss war es mir zu viel. Also bin ich nochmal aufgestanden und habe so einen pH-Test gemacht, den man vaginal einführen kann. Und der war aber nicht so ganz eindeutig. Aber gut, das konnte ich jetzt ja nicht genau sagen. Ich hatte ja immer noch Utrogest und man weiß ja auch nicht genau, wie das das Scheidenmilieu beeinflusst. Und deswegen, es war irgendwie nicht positiv, aber auch nicht negativ. Gut, es kam auch nichts nach, also dachte ich mir, wird schon nichts sein. Ja, am nächsten Morgen bin ich dann um ungefähr 9 Uhr aufgewacht. Ich war dann mittlerweile bei 34 plus 2, also in der 35. Woche eben. Und ja, das war dann tatsächlich, schon mal im Vorfeld kann ich das sagen, der Tag der Geburt. Ich habe dann in der Früh noch ein bisschen an meinem Handy gesurft, weil was sollte ich denn sonst tun? Ich durfte ja nur liegen eben und um ungefähr 9.30 Uhr musste ich dann aber doch irgendwann zur Morgentoilette mal auf die Toilette Pipi machen. Und ja, ich bin also aus meinem Bett aufgestanden und es lief mir wirklich schwallartig, unfassbar viel Flüssigkeit die Beine entlang. Also richtig, es lief bis zu den Knöcheln runter, ganz, ganz viel und ganz schnell. Und ich bin ganz schnell auf die Toilette gerannt und habe mich da hingesetzt und habe mir gedacht, dann soll es lieber da reinlaufen. Und wollte dann auch nochmal einen pH-Test machen, aber ich war mir eigentlich sicher. Ich war mir eigentlich zu 100% sicher, das kann nur Fruchtwasser sein. So wie das läuft, das muss Fruchtwasser sein. Ja, und dieser pH-Test hat mich dann schon förmlich positiv angeschrien. Also der war wirklich mehr als eindeutig positiv, dass es Fruchtwasser ist. Und ja, ich habe dann gleich am ganzen Körper gezittert und war sehr aufgeregt und habe dann so um 21:45, also nach 15 Minuten, den werdenden Papa angerufen, der tatsächlich ganz entspannt war und meinte nur, ja, okay, er macht sich auf den Weg, er kommt von der Arbeit. Ja, ich saß dann noch auf der Toilette, habe es noch ein bisschen laufen lassen und habe mir dann überlegt, naja, noch habe ich keine Wehen. Man sagt immer, man soll in die heiße Wanne, aber ich wusste jetzt nicht, bei so einem Blasensprung wollte ich jetzt das nicht unbedingt, zumal er ja auch ein Frühchen ist. Und dann habe ich beschlossen, ich werde einfach richtig heiß duschen gehen. Aber ich wollte noch warten, bis eben der werdende Papa heimkommt. Ja, der war dann gegen 10 Uhr da und ich bin unter die Dusche gehüpft. Und er hat in der Zwischenzeit gleich das Bett und den Boden kontrolliert, weil er eben schauen wollte, ob ich alles eingesaut habe. Aber interessanterweise war das nicht der Fall. Ich hatte wohl eine außerordentlich saugstarke Hose an. Ja. Ich war dann irgendwann fertig mit dem Duschen und mein Mann hat mir so eine wirklich kleine Portion von meinem Frühstücksmüsli gemacht, weil ich ja noch gar nichts gefrühstückt hatte, aber ich hatte gar keinen Appetit. Ich war so aufgeregt und habe kaum was runtergebracht, aber habe mich dann so ein bisschen dazu gezwungen und habe mir währenddessen eine Wehen-App runtergeladen und eben dieses Müsli, den hat er so geschaufelt, so mühsam, während mein Mann meine Tasche noch fertig gepackt hat. Meine Kliniktasche. Ja, und seit dem Duschen hatte ich auch so ein leichtes Ziehen, aber da konnte ich noch nicht so richtig den Anfang und das Ende irgendwie einer Wehe ermitteln. Also es war eher wie so ein leichtes Menstruationsziehen. Ja, nach einer halben Stunde, gefühlt eine Ewigkeit hat es gedauert, war meine Müslischale endlich leer und wir haben dann die Tasche ins Auto eingeladen und noch so einmal Unterlagen auf den Sitz gepackt und ich habe mir noch eine neue Hose nochmal angezogen. Und so gegen 10.40 Uhr sind wir dann los. Ja, und da haben wir dann aber nochmal Zwischenstopp bei einem Supermarkt gemacht, weil ich unbedingt noch ein paar Snacks und Müsliriegel und Co. als Proviant mitnehmen wollte, weil die hatte ich noch nicht in meiner Tasche. Ja, und ich habe dann im Auto gewartet, mein Mann hat alles gekauft. Und ich habe mittlerweile aber auch schon den Anfang und das Ende einer Wehe klar definieren können. Und sie kamen auf jeden Fall alle 5 Minuten regelmäßig, waren aber noch aushaltbar. Also es hat schon wehgetan, es hat schon gut gezogen, aber es ging. Ja, gegen 11 Uhr sind wir dann in Richtung Krankenhaus aufgebrochen. Und während der Fahrt war ich auch ganz, ganz aufgeregt und habe die ganze Zeit gesagt, ach, wenn der und der wüsste, wo wir gerade hinfahren oder wenn die alle ja, das wissen, dann die wären ja total aufgeregt und was sie wohl denken würden. Und ja, war auch selbst ganz vorfreudig. Und ich hatte auch während der Fahrt einige Wehen, die im Sitzen im Auto dann wirklich unangenehm waren und ich sie dann auch schon teilweise veratmen musste und war schon ganz schön erstaunt, dass sich die Intensität der Wehen so ganz schnell, also wirklich schnell gesteigert hat. Sie kamen nach wie vor alle 5 Minuten, aber sie wurden dann richtig knackig schon und das ging echt schnell. Ja, nach etwa 30 Minuten, also um 11.30 Uhr, waren wir dann in der Klinik angekommen, und hatten aber zuerst so ein Parkplatzproblem, weil der Klinikparkplatz voll war. Und ich habe aber gedacht, ich kann gleich aussteigen und habe mich schon mal abgeschnallt, weil das so unangenehm war, dieser Gurt. Und dann ist mein Mann aber doch nochmal die Straße einmal auf und ab gefahren, um einen Parkplatz zu suchen. Und ja, gefunden haben wir keinen, wurden aber dafür von einer Polizeistreife aufgehalten. Und sie haben uns halt gefragt, was würde er denn so machen? Wahrscheinlich, weil ich nicht angeschnallt war und weil mein Mann mitten auf der Straße gewendet hat. Ja, und der Polizist aus der Beifahrerseite ist ausgestiegen, wollte gerade zu uns rumkommen und die Polizistin fragt eben, was wir da tun. Und mein Mann hat einfach nur auf meinen Bauch gezeigt und wehen gesagt. Mehr nicht. Er hat sie nur angeschaut und hat gesagt, wehen und zeigt auf meinen Bauch. Sie schaut ihn an, sie schaut mich an, total schockiert, schaut ihren Kollegen an und schnauzt ihn nur an, wehen, Georg. Und prompt hat er sich umgedreht. Ist wieder eingestiegen und sie haben uns weiterfahren lassen. Da mussten wir erstmal ziemlich lachen, weil diese Situation einfach so lustig war, wie die geschaut haben oder beziehungsweise der Kollege dann angeraunzt wurde. Das war echt lustig. Genau, und im Klinikum sind wir dann auch erstmal zur Information und haben gefragt, ob wir da auf diesen Parkplatz, wir waren mittlerweile auf so einem Kurzzeitparkplatz für werdende Eltern, für 30 Minuten durfte man da nur stehen, ob das in Ordnung wäre. Und dann wurden wir direkt zum Kreissaal geschickt. Das hat alles so gepasst und ich hatte mittlerweile alle 5 Minuten wirklich starke Wehen, also bei denen ich auch stehen bleiben, mich konzentrieren und veratmen musste. Und wir haben dann beim Kreissaal geklingelt und auf die Hebamme gewartet, als ich dann wieder eine Wehe bekommen habe. Vor der Kreissaaltür saßen Pärchen, da hat uns noch der Partner, der Mann, viel Glück gewünscht und ja, dann sind wir rein und wurden direkt in so ein Wehenzimmer gebracht zur Untersuchung. Ja, ich habe dann kurz erzählt, was bisher eben passiert ist und die Hebamme hat sich vorgestellt. Ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und nebenbei war auch noch eine angehende Hebammenschülerin, die hat sich auch vorgestellt und die Hebammenschülerin sollte auch fast die ganze Zeit dann der Geburt anwesend sein. Also die war wirklich fast nonstop da. Die ältere Hebamme hat dann gefragt, ob sie mich untersuchen kann und meinte dann auch, ja, definitiv, die Fruchtblase ist geplatzt und es tut sich was. Und der Muttermund ist jetzt fingerdurchlässig, dünn und weich und das Köpfchen ist fest im Becken. Genau, zu dem Köpfchen. Eigentlich hätte ich liegend transportiert werden müssen, weil ich wusste bis dahin nicht, dass das Köpfchen fest im Becken ist. Und es war ja auch eine Frühgeburt, aber irgendwie vor lauter Aufregung habe ich das leider vergessen. Genau. Und dann noch während der Untersuchung hat sie mich angeguckt, ohne mich zu fragen und hat nur gemeint, sie tut jetzt etwas ganz Gemeines. Und sie hat mich nicht gefragt, ob sie es tun darf. Sie hat mir nicht gesagt, was sie tut. Sie tat es einfach. Und sie hat mir dann gewaltsam meinen Muttermund gedehnt. Und ich habe geschrien. Geschrien, als würde man mich abschlachten. Also ich habe mich gefühlt, das kam, glaube ich, einer Vergewaltigung gleich. Ich meine, sie hatte ihre Finger in mir drin und tat mir weh. Gegen meinen Willen irgendeine Untersuchung hat sie gemacht. Und das war Horror. Das war wirklich unfassbar schmerzhaft und das wünsche ich keinem. Und danach meinte sie von der Untersuchung her, ja, jetzt sind wir bei 1 Zentimeter. So, und jetzt, wenn man überlegt, fingerdurchlässig und 1 Zentimeter, das ist ungefähr das Gleiche. Also es hat nicht viel gebracht. Ja, da war ich dann schon ziemlich geschockt und dann hat sie mich ans CTG eben angeschlossen und da dann mich liegen lassen. Also um 11.45 Uhr wurde mir das CTG angehängt und dann lag ich da und war allein mit meinem Mann. Die Hebammenschülerin war dann auch noch draußen. Und ja, das CTG hatte ich dann 45 Minuten dran und ich hing da so und habe versucht, meine Wehen auszuhalten, was im Liegen unerträglich war. Mein Mann hat mich währenddessen Anmeldung im Krankenhaus als Patientin angemeldet und das Auto nochmal umgeparkt. Und ja, und das CTG hat gar keine Wehe aufgezeichnet. Ich hatte die Wehen auch überwiegend im Rücken gespürt, wirklich schmerzhaft, aber das CTG, das ja, hat nichts aufgezeichnet. Um 12.30 Uhr sollte dann nochmal ein Ultraschall gemacht werden, weil man nicht wusste, wie groß und wie schwer er jetzt tatsächlich wäre. Und auch das war total unangenehm, weil mich die Ärztin immer wieder ermahnt hat, ich solle gerade liegen und ich soll ruhig liegen. Mit wirklich schmerzhaften Wehen war das aber auch nicht gerade einfach. Und was noch wirklich unangenehm war, dass die Ärztin diesen Schallkopf sehr fest auf meinen Bauch gedrückt hat. Und wenn man Wehen hat, so ein fester Druck auf dem Bauch, das ist wirklich schmerzhaft und unangenehm. Ja, so ganz genau meinte sie, kann sie ihn nicht mehr messen, weil er eben schon so tief im Becken lag. Sie schätzte ihn auf ungefähr 2100 Gramm. Ja, und dann habe ich noch einen Zugang im Arm bekommen, weil er ja auch ein Frühchen ist und mir wurde Blut abgenommen fürs Labor. Um 13 Uhr ungefähr durfte ich dann endlich meinen Kreißsaal beziehen und ja, in dem blieb ich auch bis zur Geburt und dort wurde mir dann auch schon wieder ein CTG gelegt. Ich habe der Hebamme dann auch gesagt, dass ich gerne in die Wanne möchte und sie hat dann aber auch gemeint, nee, das geht erst, wenn das CTG fertig ist. Obwohl es ein mobiles CTG und mit denen kann man eigentlich auch in die Wanne, also bei meiner zweiten Geburt hat das geklappt. Da hat dann die Hebamme eben gemeint, nein, das geht nicht, erst muss das CTG fertig geschrieben werden. Ja gut, also lag ich dann wieder in diesem Bett, es war wieder sehr unangenehm und ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht mit den Wehen arbeiten und gegen 12:45 habe ich dann zusätzlich noch eine Infusion mit Penicillin, also Antibiotikum, bekommen, weil man nicht genau wusste, war jetzt der Blasensprung schon am Abend oder eben in der Früh und weil er ein Frühchen war. Ja, das CTG lief dann so, genau. Ich habe dann mittlerweile auch wirklich Hunger bekommen, weil ich ja nicht wirklich was gefrühstückt habe, beziehungsweise das nicht runterbekommen habe und habe dann nur zu meinem Mann gesagt, er soll mir doch bitte was vom Kiosk holen. Und ja, er soll mir irgendwas mitbringen, was ich gerne mag. Er weiß ja so, auf was ich so stehe. Er ist dann los und kam dann tatsächlich mit einer warmen, leckeren, saftigen Schnitzelsemmel zurück. Um 12:30, also ich lag schon eine halbe Stunde am CTG. Und die Hebamme war von seiner Wahl fürs Essen aber nicht begeistert, wahrscheinlich weil sich einfach viele Frauen unter der Geburt übergeben und dann so unter den Wehen vor der Geburt nochmal so was Deftiges, Krasses zu essen. Ja, war nicht so ihr Ding, ich habe es trotzdem getan. Das war für mich das Nonplusultra, er hätte mir nichts Besseres in dem Moment vor die Nase halten können. Ich habe dann also immer ein-, zweimal abgebissen, Wehe veratmet. Und mit der Wehe geatmet, dann wieder abgebissen, kurz Pause. Es hat sich ganz schön hingezogen, diese Semmel zu essen, aber es ging schon. Das CTG wurde dann noch bis kurz vor 2 geschrieben, also es hing wieder eine Stunde lang dran und danach durfte ich endlich in die Wanne. Um 14.30 Uhr habe ich dann nochmal nach einer Untersuchung ergeben und da war ich allerdings dann erst bei 2 Zentimetern. Also ich hatte dann seit, ja, kurz nach 10 schon Wehen gehabt, regelmäßig. Und war da dann erst bei 2 Zentimeter. Und mein Muttermund war dünn und straff und der Kopf immer noch fest im Becken. Ja, ich habe dann da in der Wanne eben gelegen, habe ziemlich geschrien, ich war laut. Die Hebammenschülerin saß nur in einer Ecke und tat gar nichts. Also die hat nur hin und wieder mal zugeguckt, was ich da so tue, aber kein Wort von sich gegeben und ich wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Ich hatte gefühlt war ich allein. Ich war gefühlt ganz alleine und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass irgendwer mich ermutigt, dass ich das gut mache oder dass mich jemand anleitet, wie ich besser atmen soll. Ich war auf mich allein gestellt. Ich hatte Angst vor dem, was passiert. Ich hatte Angst, dass ich noch Stunden diese Schmerzen ertragen muss. Und keiner hat mir geholfen. Keiner hat mich beruhigt. Sie haben mich schreien lassen. Ich habe wirklich bei jeder Wehe geschrien. Es war laut. Also ich war laut. Und das Einzige, was man hin und wieder mal gehört hat, so, gut so, sie machen das gut. Aber das hat mir in dem Moment einfach gar nicht geholfen. Ja, um 14.45 Uhr habe ich dann das erste Mal geäußert, dass ich gerne eine PDA hätte. Eigentlich wollte ich nie eine PDA. Ich glaube, die wenigsten nehmen sich das vor. Aber da wollte ich sie dann doch gerne haben und wir haben dann die Formulare vorbereitet. Ich hatte die noch nicht vorher bekommen, also musste ich das erstmal da alles vorbereiten. Mein Mann hat das alles, soweit es ging, ausgefüllt, soweit er wusste. Und ich musste dann letztendlich nur unterschreiben. Aber auch das war, ich konnte ihm gar nicht zuhören, was er mir da vorgelesen hat. Ich war einfach nur da in meinem Delirium und ja, nichts hat geholfen gefühlt. Ich konnte mich nicht richtig halten in der Wanne. Obwohl ich eigentlich total die Wasserratte bin und mich im Wasser gut entspannen konnte, habe ich einfach keine Position gefunden, die angenehm ist. Ja, um 15 Uhr, also 15 Minuten später, habe ich dann wirklich schon nach der PDA gejammert und es kam mir alles so ewig vor, warum kommt denn keiner? Und ja, dann hieß es, ich muss sowieso erstmal raus aus der Wanne. Das war dann auch schwieriger als gedacht. Ich habe mich dann hingestellt und ja, man sagt ja immer, in der Wanne ist man leichter und auch die Wehen sind angenehmer und das ist tatsächlich so gewesen. Ich habe mich hingestellt und wurde dann fast schon erschlagen von den Schmerzen. Also ich habe mich wie erschlagen gefühlt. Die Schwerkraft hat ihre volle Wirkung gezeigt. Die Wehe war so heftig, dass ich teilweise in die Knie gegangen bin, schon fast weinen musste und es war einfach nur schmerzhaft und ich habe ewig gebraucht, um meine Beine da über diese Wanne zu heben, um rauszukommen. Und mein Mann hat mich dann schon mit dem Handtuch in Empfang genommen. Und die Hebamme hat mich schon so ein bisschen gedrängelt. Ich soll doch schneller machen, weil ich tatsächlich 10 Minuten gebraucht habe, um da rauszukommen. Und dann bin ich auch erstmal noch auf Toilette, habe nochmal mich entleert. Und ja, so gegen 15.15 Uhr lag ich dann auf meinem Kreisbett beziehungsweise im Vierfüßler erstmal und habe schon wirklich geschrien und gejammert, wann kommt endlich dieser Anästhesist, wann kommt die PDA, was dauert da so lang? Und dann ja, wurde die PDA vorbereitet, also ich habe nochmal eine Infusion, Ringerlösung war das bekommen, mit Elektrolyten und Co. Das CTG wurde wieder angelegt, das sollte ich dann auch bis zur Geburt nicht mehr runterbekommen. Und ja, ich bin dann eben, wie gesagt, im Kreisbett gelegen. Und erst um 16 Uhr, also über eine Stunde, nachdem ich den Wunsch für die PDA geäußert habe, kam dann der Anästhesist, auch sehr barsch, kam einfach reingestürmt. Noch bevor er sich mir vorgestellt hat, hat er die Hebamme angeschaut und hat gesagt, wie weit sind wir denn? Und dann meinte die Hebamme, obwohl sie ja 2 Zentimeter getastet hatte, zu dem Anästhesist, ja, bei 1 bis 2 Zentimetern. Und der raunzte dann nur, das haben wir ja erst am Anfang. Wo ich mir dachte, das ist doch so unnötig, es kann doch ihm egal sein, wie weit ich bin. Ich hatte Schmerzen und dann hört man noch so einen dummen Kommentar über einen, also dass ich wohl so wehleidig bin, dass ich jetzt am Anfang schon eine PDA brauche. Und das war unmöglich. Also ich konnte nicht mal irgendwas antworten, weil ich einfach nur noch Schmerzen hatte. Und ja, ich fand das sehr unfreundlich. Und danach hat er sich erst sehr barsch vorgestellt. Und mein Mann wurde auch rausgeschickt. Und war, also das war auch wirklich, finde ich, unter der Gürtellinie so zu urteilen, auch wenn er es nicht direkt gesagt hat. Aber das war nicht in Ordnung. Ja, dann sollte die PDA gelegt werden. Ich musste mich natürlich aufs Bett setzen, die Beine baumeln lassen. Ich habe Wehenhämmer bekommen, der aber nicht wirklich angeschlagen hat. Und dann sollte ich mich nach vorne beugen und dann hieß es noch, ich soll mich nicht bewegen. Klar, er soll ja nicht falsch stechen. Und ich weiß noch, als er die PDA dann gelegt hat, ist es durch mein rechtes Bein geschossen. Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall hat mein ganzes Bein dann reflexartig gezuckt. Dann wurde ich auch nochmal angeraunzt, ich solle mich doch bitte nicht bewegen. Und während der PDA, also während wirklich in dem Augenblick, als gestochen wurde, hatte ich auch nochmal eine Wehe. Und da hieß es eben auch, ich soll stillhalten, ich soll mich nicht so anstellen, die paar Sekunden kann ich ja aushalten. Und ja, nicht sehr freundlich auf jeden Fall. Ja, dann lag die PDA, ich wurde auf die rechte Seite gelegt. Das war dann so kurz nach vier. Und es war mir aber doch irgendwie nicht ganz so bequem und irgendwie komisch. Ich konnte es gar nicht genau sagen. Also wurde ich dann um 20 nach vier auf die linke Seitenlage gelegt. Und ja, das CTG hat keine Venen nach wie vor aufgezeichnet, immer noch. Und durch die PDA habe ich sie ja natürlich auch nicht mehr wirklich gemerkt. Also ich habe nur noch einen ganz leichten Druck gespürt, beziehungsweise konnte es erahnen, wann wohl eine Wehe wäre und wann nicht. Und die Hebammenschülerin hat dann währenddessen einfach immer Kreuzchen auf dem CTG-Blatt gemacht, damit man eben weiß, wann da eine Wehe war und wann nicht. Und ja, 45 Minuten nach der PDA war die nächste vaginale Untersuchung. Und mein Muttermund war dann bei 2 bis 3 Zentimetern, also immerhin ein Zentimeter hat sich getan in 45 Minuten, im Gegensatz zu den Stunden vorher. Und mein Muttermund war dünnsäumig und weich immer noch. Und mir wurde über den Katheter noch die Blase entleert, weil man mit der PDA nicht Wasser lassen kann, weil man das nicht ansteuern kann. Ja, 15 Minuten später, so um 17 Uhr, hat man dann sich für einen Ventropf entschieden. Man hat mich auch nicht gefragt, ob ich den bekommen dürfte, sondern man hat den mir einfach gegeben. Das war Oxytocin in Kochsalzlösung, das weiß ich noch. Genau, und das hat man dann einfach da reingestellt. Ich meine, gut, ich habe die Venen nicht gemerkt. Ich habe auch die Venen trotz Ventropf nicht gemerkt, also gespürt. Aber trotzdem fand ich das auch irgendwie ganz schön krass, dass man mir einfach irgendein Medikament verabreicht, ohne mich dann davor zu fragen. Ja, 15 Minuten später gab es dann um 16:45 die nächste Dosis vom Antibiotikum, vom Penicillin. Ich habe währenddessen auch immer gedöst, weil ich habe ja nicht viel gemerkt und wir haben uns unterhalten und uns war ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, weil wir hatten auch irgendwie alles vergessen, keine Spiele oder irgendwas dabei. Und ja, so haben wir dann halt gewartet. Die Venen waren nach wie vor nicht wirklich ablesbar. Also um 18:10 Uhr war dann die Hebamme nämlich nochmal erneut da. Und ja, es gab immer wieder halt so einen leichten Druck. Die hat das halt kontrolliert, die Hebamme. So einen leichten Druck gab es alle paar Minuten und ich habe dann nochmal Kochsalzlösung mit Buscopan bekommen, was den Muttermund weicher machen sollte. Ja, und dann um 18:30 Uhr, wurde ich nochmal untersucht und das Köpfchen war sehr tief im Becken und die Untersuchung hat 9 cm ergeben. Und dann hat sich die Hebamme, also die Hebamme war dann immer wieder draußen zwischendrin, also nur diese Hebammenschülerin war viel da, aber auch nicht immer und gesagt hat sie auch eigentlich gar nichts. Hat halt auch immer mal mit reingeschaut eben. Ja, um 19 Uhr hatte ich dann so einen Druck auf dem Po, das habe ich dann gemerkt, das war ganz komisch, nicht direkt wie wenn man auf Toilette muss, es war einfach, ja, ich kann es nicht genau beschreiben, ich glaube, es war halt wirklich das Köpfchen, was aufs Steißbein hinten drückt. Also es war ganz hinten, hat es gedrückt, ganz komisch. Und da wurde ich dann nochmal untersucht und mein Muttermund war auch schon vollständig eröffnet. Dann sollte ich ein paar Mal pressen. Ich war da immer noch auf der linken Seite gelegen. Ich wusste aber nicht so recht, wie ich das machen soll und es war auch nicht wirklich erfolgreich. Dann haben sie mich umgedreht auf die rechte Seitenlage. Alleine konnte ich mich übrigens gar nicht bewegen durch die PDA. Also meine Beine waren nicht nur irgendwie taub, sondern die waren richtig gelähmt. Ich hätte nicht mit den Zehen wackeln können, wenn es sein hätte müssen. Und die rechte Seitenlage ging natürlich auch nicht wirklich was pressmäßig voran. Aber ich habe auf jeden Fall deutlich gemerkt, ich muss jetzt dann pressen. Also der Druck war schon groß, trotz PDA. Dann um 19:10 Uhr, also 10 Minuten später, hat dann die Hebamme einfach gesagt, ja gut, sie machen jetzt Übergabe, Hebammenübergabe und ich soll doch die Presswehen veratmen. Und das war Horror. Also Presswehen, das ist einfach so eine Naturgewalt, die der Körper einfach übernimmt. Der Körper macht das einfach, ob du willst oder nicht, du drückst dann. Und das versuchen zu unterdrücken, das ist fast unmöglich. Ja, ich habe es aber dann doch geschafft, tatsächlich eine halbe Stunde auszuhalten. Also die haben mich dann mit meinen Presswehen einfach liegen lassen allein und haben ihre Übergabe gemacht. Und ja, um 19.40 Uhr habe ich dann meinen Mann gebeten, bitte nach der Hebamme zu klingeln, weil ich kann das nicht mehr unterdrücken. Ich muss pressen, es ging nicht mehr. Ja, die war dann nicht ganz so begeistert, weil die Übergabe noch nicht fertig war. Also es kam schon die neue, aber die Übergabe war noch nicht fertig. Und ja, ich habe dann nochmal gepresst. Um 15:15 durfte ich dann nochmal pressen. Es tat sich nicht viel, weil ich einfach nicht genau wusste, wie. Es hat mich auch keiner direkt angeleitet und ich konnte auch gar nicht so richtig rumprobieren. Und ja, dann kamen auch schon einige Ärzte und Co., weil es war ja, wie gesagt, auch ein Frühgeborenes. Und der Kinderarzt, oder war es der Oberarzt, ich weiß es nicht mehr genau, hat sich dann, ohne mich zu fragen, einfach auf meinen Bauch geworfen und den Christella-Handgriff angewendet, während die Hebamme am Köpfchen gezogen hat. Ja, um 19.49 Uhr war mein Sohn dann geboren. Er hat gleich geschrien, er war rosig, hatte aber auch eine riesengroße Beule auf seinem Köpfchen. Also die war, ja, sein Köpfchen war um ein Drittel größer, als es, glaube ich, eigentlich gewesen wäre. Das war wirklich, wirklich groß. So von der Stirn bis zum Hinterkopf. Ich vermute, dass das durch den Christella-Handgriff möglicherweise passiert sein könnte. Also wie gesagt, das ist mein Glaube. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht. Im Nachhinein hat mir irgendwann mal bei der Geburtsanmeldung von meinem zweiten Kind eine Hebamme wohl gemeint, ja, das kann schon mal passieren, wenn das Köpfchen im Becken hängen bleibt und dann stecken bleibt. Deswegen wäre er wohl auch nicht rausgekommen, also durch meine Pressversuche. Auf jeden Fall war ich davon überzeugt, es war durchs Kristallern, weil die wirklich grob waren. Ja, er wurde dann untersucht und 10 Minuten später kam dann auch die Plazenta, ganz unauffällig. Ich habe bei Benny die Nabelschnur eigentlich auspulsieren lassen, aber die meinten dann, ja, die Nabelschnur wäre so kurz, er müsste dann unten an meinem Popo liegen bleiben. Und das wollte ich dann auch nicht, also habe ich ihn auf meine Brust gelegt. Ja, und dann wurde ich um kurz nach 8 noch versorgt. Sie meinten nur, ja, da ist eine kleine Verletzung, sie werden das nähen. Im Nachhinein habe ich den Geburtsbericht angefordert und es war ein innerer Scheidenriss, den sie mir nicht gesagt haben. Genäht haben sie noch, während ich die PDA hatte. Ich habe aber trotzdem alles, also meines Empfindens, alles gespürt. Es war schmerzhaft, wirklich schmerzhaft. Ja, und dann, so gegen 20.20 Uhr, wurde mein Sohn dann auf die Neugeborenen-Intensivstation gebracht. Und ich lag dann noch eine Weile in einem anderen Wehenzimmer, weil man muss ja immer noch eine Weile im Kreißsaal bleiben, um zu schauen, wie ist der Blutverlust, wie ist der Kreislauf, ist man fit. Ja, und dann haben wir dann noch meine Familie angerufen und eben verkündet, dass der Kleine da ist. Und ich kam dann auf die Wöchnerinstation. Ja, und da war es dann auch noch ein wenig turbulent. Auch als mein Sohn dann auf der Intensivstation war, waren sich nicht alle Schwestern einig, was jetzt die richtige Behandlung war. Und der eine hat dann eine Magensonde gelegt, der nächste hat sie im nächsten Dienst wieder gezogen und immer hin und her. Das war ein Hickhack, ein Stress, sowohl für mich als auch für meinen Sohn. Und nach 10 Tagen durften wir dann Gott sei Dank mit Heimmonitor nach Hause. Ja, begeistert war ich nicht von dieser Geburt. Es gab einiges, was nicht mit mir besprochen wurde. Es wurde sowohl physische als auch psychische Gewalt angewendet. Also die Dinge, die man zu mir gesagt hat oder wie man sie gesagt hat oder das, was man mit mir gemacht hat, war Gewalt und es war nicht in Ordnung. Und ja, ich wünsche keiner Frau, eine Geburt so zu erleben. Definitiv. Ja, das war mein Geburtsbericht über meinen Sohn. Nächstes Mal gibt es dann den Ablauf eines Kaiserschnittes. Ich freue mich immer sehr über Kritik und Anregungen. Sag mir bitte, wenn du möchtest, was du denkst und was dir gefällt oder nicht gefällt. Darfst du auch bitte gerne sagen. Ich versuche immer, mich zu verbessern. Und wenn du irgendwas über ein bestimmtes Thema wissen möchtest, darfst du das auch selbstverständlich gerne fragen. Und ich versuche dann, so bald wie möglich darauf einzugehen und eine Folge abzuhalten. Ja, und wenn auch irgendwas gefehlt hat oder, wie gesagt, jegliche Kritik oder Anregungen, da bin ich sehr offen für und würde mich freuen. Ja, und wenn dir der Podcast gut gefällt und meine Arbeit, dann würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht eine Bewertung auf iTunes dalässt und du darfst mich natürlich auch gerne weiterempfehlen. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du weiterhin an meinem Podcast interessiert bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Doula Podcast. Deine Anita.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.